Hi. Salut, ah, du fährst mit dem Auto hier rein. Nicht schlecht.
Wegen dem Regenwetter. Eigentlich wäre es für mich ja in Velodistanz von da, von daheim.
Darf ich mitfahren?
Komm rein.
Ups. Sicherheit. Das ist der Fabian Fellmann, der USA-Korrespondent von Tamedia, und ich, Isabel Jacobi, dann auch noch vor Ort als USA-Korrespondentin. Und aufgenommen haben wir das vor 2 Monaten vor der Schweizer Botschaft in Washington.
Hey, ich bin noch nie hier reingefahren.
Aber man hat ja auch nicht so viel Gelegenheit, in die Pandemie hierher zu kommen.
Nein, ich bin schon ehrlich gesagt. Hier hat es aber rauschende Feste gegeben. Soiree Suisse.
Legenden sind das für mich, Legenden.
Ja, das gibt es ja gar nicht mehr. Genau.
Wir sind beide an einer Medienkonferenz vor Bundesrätin Viola Amherd gegangen. Sie war auf Dienstreise in der US-Hauptstadt.
Okay. Es ist einfach wahnsinnig schön, das Gebäude. He?
Und die Lage ist wunderbar, der Garten. Das ist ja, was ist der grösste Bienengarten von Washington, rühmt sich der Botschafter immer wieder.
Ja, und hier sind wir. He? Wir sind im Moment noch gerade Konkurrenz, aber schon gleich machen wir einen Podcast zusammen. Wahnsinn,
genau. Freue mich drauf, wieder. Ja.
Inzwischen hat sich viel geändert, wenigstens für mich. Meine Zeit als SRF-Korrespondentin in Washington ist nach 5 Jahren zu Ende gegangen. Ich bin wieder in der Schweiz, in Bern, und bin Chefredaktorin vom Tamedia-Titel «Der Bund». Fabian, jetzt sitzen wir im gleichen Boot, tatsächlich.
Ja, Isabel, jetzt sitzen wir im gleichen Boot und das freut mich sehr, dass wir jetzt zusammenarbeiten können und miteinander einen Podcast machen. Wir werden uns abwechseln mit dem Christoph Münger und dem Martin Kilian, einem Auslandschef und dem früheren Korrespondent von Tamedia. Und ich freue mich sehr auf unsere Unterhaltungen, wobei die findet das mal ein bisschen unter komischen Vorzeichen statt. Ich hätte nicht gedacht, dass du denn in Bern heißer hast als ich da in Washington, wo bekannt ist für seine feucht, schwüle Hitze.
Genau, weil es einfach keine Klimaanlage gibt, oder nur ganz schwache, immerhin. Ich freue mich jedenfalls, zum Tamedia-Podcast-Team zu stossen und mir eine Leidenschaft der US-Politik weiter können zu frönen, weil mein Bezug zu den USA bleibt natürlich stark. Das ist ein bisschen in mich übergegangen in den 5 Jahren, die ich in Washington habe verbracht. Und auch das bleibt so, wenn ich jetzt hauptberuflich in Bern arbeite. Das ist «Alles klar, Amerika».
Der Podcast von Tamedia über Politik in Washington.
Und was sie in den USA und in der Welt bewegt.
Mein Name ist Fabian Fellmann.
Und ich bin Isabel Jacobi. Fabian, wo wollen wir einsteigen? Die Aussenpolitik oder die Innenpolitik? Was ist dir lieber? Du darfst wählen.
Wir müssen heute in die Innenpolitik gehen zuerst, weil morgen am Abend ist zu der Primetime, am Abend um 8 Uhr, ein ganz spezieller Anlass für die amerikanische Politik. Wir erleben da das letzte Hearing zum 6. Januar.
Und eins, das ganz viele Schlagzeilen hat produziert in der letzten Zeit. Also, Innenpolitik. Aber zuerst als Hinweis, später im Podcast reden wir mit dem Mike Repass über Aussenpolitik. Es ist nämlich ein pensionierter US-General, der Spezialtruppen in der Ukraine hat ausgebildet und viel in der Gegend unterwegs ist. Wir haben mit dem Mike Repass über die Rolle der USA im Ukraine-Krieg geredet und über die Waffenlieferungen. Später, wie gesagt, in diesem Podcast. Aber zuerst zu dem, was die USA innenpolitisch unter Strom setzt.
We begin with the new January 6th investigation developments.
Der Sturm auf das Kapitol, ein Tiefpunkt für die amerikanische Demokratie. Fast 1,5 Jahre später soll dieses Ereignis öffentlich aufgearbeitet werden.
The president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now.
The strategy is to blame people his advisors called, quote, the crazies, for what Donald Trump did. This, of course, is nonsense. President Trump is a 76-year-old man. He is not an impressionable child.
Fabian, du hast ja die Anhörungen, die Hearings zum 6. Januar ganz genau verfolgt. Du hast einige Artikel darüber geschrieben und ein Titel von einem grossen Artikel heisst «American Horror Story». Ist das ein bisschen gehypt oder ist das wirklich so schlimm?
Hast du den Eindruck, dass das so schlimm ist? Sonst hätten wir das, glaube ich, nicht so geschrieben. Ich komme ab und zu von Leserinnen und Lesern aus Europa den Vorwurf über, wir denken da ein bisschen übertrieben, wir Korrespondenten. Und ich habe das selber bei mir erlebt. Ich bin, als ich noch in der Schweiz war, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, habe ich selber das ein bisschen zurückhaltend verfolgt. Und jetzt, wo ich da bin und an diesen Kongress-Hearings jede Minute von diesen Ereignissen damals aufgerollt bekommen, mit dem ganzen Hintergrund davon, hat sich meine Meinung schon ein bisschen geändert. Es war tatsächlich schlimm gewesen. Ich habe mit Kollegen, Korrespondenten, Kolleginnen über das geredet. Viele von denen sehen das ähnlich. Sie sind auch, je stärker sie sich mit dem beschäftigen, desto schlimmer finden sie es. Aber, also Isabel, du bist ja dann dort dabei gewesen vor dem Capital. Ja. Wie war denn das für dich gewesen?
Ich habe die Hearings auch mit Spannung verfolgt, oder? Weil ich muss sagen, dann am 6. Januar, das Ausmaß hat man nicht gesehen. Obwohl man hat natürlich gesehen, wie das Kapitol gestürmt wird. Aber man hat auch gewusst, dass der Trump selbstverständlich eine Rolle drin spielt und dass seine Rede vor dem Weißen Haus quasi eine Aufforderung war. Aber so, es ist einfach, durch das Hearing hat schon unglaublich viele Details ausbreitet. Und ja, man hat sich nicht vorstellen können, dass das so systematisch ist geplant worden. Ja, und die Frage ist jetzt, hat jetzt das juristische Folgen eigentlich, die Hearings? Das können wir ja eigentlich schon jetzt bilanzieren vor dem letzten Hearing morgen. Wie juristisch wasserdicht ist eigentlich die Beweisführung, die da ist über 6 Wochen ausbreitet worden am US-amerikanischen Volk?
Die ist überhaupt nicht juristisch wasserdicht. Das ist bisweilen ein bisschen hörensagend gewesen. Also man hat eine Mitarbeiterin gehabt von Trumps im Staatschef, die berichtet hat, was ihr erzählt worden ist. Sie ist dann auch für das angegriffen worden. Aber das ist ja gar nicht der entscheidende Punkt, ob das juristisch wasserdicht ist. Ein Präsident muss ja nicht einfach nur kein Verbrecher sein. Ein Präsident ist ein Vorbild. Ein Präsident ist einer, der dafür schaut, dass die Institutionen stark sind, dass sein Land gedeiht. Der reizt nicht alle rechtlichen Möglichkeiten bis zum Putsch heran aus. Also ich finde die Diskussion ein bisschen komisch, wenn man sich nur darauf beruft, dass ja der Ausschuss gar keine juristisch wasserdichte Beweisführung macht. Das ist auch nicht die Aufgabe von dem Ausschuss. Der macht eine politische Aufarbeitung von dem, was passiert ist.
Wieso ist es denn nicht juristisch wasserdicht? Ich meine, es ist, die Indizien sind fast erschlagend, oder? Also es gibt wahnsinnig viele Indizien, dass das systematisch geplant ist worden. Wieso ist es denn nicht eigentlich wasserdicht? Was ist das Problem?
Es ist gar nicht die Aufgabe von dem Ausschuss, eine juristisch wasserdichte Beweisführung zu machen. Das ist nach der Aufgabe vom Justizministerium. Ich glaube, was der Ausschuss jetzt geleistet hat, ist eben genau die Indizien darlegen, aufklären, was ist überhaupt passiert, Protokoll verlangen vom Secret Service, wo der Präsident beschützt, um ganz genau nachvollziehen, wer hat wen was gemacht. Letztlich muss dann ein Gericht darüber entscheiden, ob das strafrechtlich relevant ist, ob da eine strafrechtlich relevante Absicht gestanden ist vom Trump.
Ja, man kann sich einfach fragen, wieso Trump-Anhänger vor Gericht verurteilt werden, aber nachher quasi der Ex-Präsident nicht, der eigentlich so viel Strippen hat gezogen, wie er nur konnte. Viele Medien und Amerikaner und Amerikanerinnen fragen sich ja aber schon, oder kommt es jetzt zu einer Klage vom, wie du hast gesagt, Justizministerium müsste jetzt klagen oder könnte klagen, wäre der nächste Zug quasi. Gibt es da Signal aus dem Justizministerium, ob so etwas passieren wird?
Das Justizministerium hält sich sehr bedeckt. Aber es ist schon davon ausgegangen, dass sie auf einen Anklage hinarbeiten im Moment. Sie haben verschiedentlich Dokumente verlangt, Zeugen befragt. Sie ermitteln die alle Richtigen. Der Prozess geht aber halt einfach auch nicht schnell.
Die Mühle vor der Justiz malen langsam, ja.
Sehr langsam. Man muss auch wissen, dass der Justizminister am Schluss jede Anklage dann noch absegnen müsste. Und das zeigt eben, dass es durchaus eine politische Komponente hat in dem Ganzen. Und das ist auch ein Problem für die amerikanische Justiz. Es ist ja nicht nur ein juristisches Problem, was der Trump gemacht hat und seine Leute, sondern eben ein politisches. Und die Justiz steht vor der Frage, welche Legitimation hat sie denn eigentlich noch, beziehungsweise was heisst das für ihre Legitimation, falls sie den Trump würde verurteilen, in einem Prozess, wo weite Teile der Bevölkerung als parteiisch betrachtet. Und darum habe ich das Gefühl, dass ein juristischer Prozess ist, kann nur ein Teil von dieser Aufarbeitung sein, aber letztlich weder der entscheidende noch der allein wichtigste Punkt.
Wie hat eigentlich das Publikum reagiert? A, ist das auf Interesse gestoßen beim amerikanischen Volk, also den Zuschauern und Zuschauerinnen? Und B, spezifisch ein konservatives Publikum, wie hat das reagiert?
Die erste Anhörung, die zu der Primetime war, hat über 20 Millionen Leute erreicht. Das tönt zuerst mal nach wenig in einem Land von über 300 Millionen. Es sind dann aber, wenn man schaut, wo sich das alles auf Social Media etc. verbreitet hat, doch sehr viele Leute, die das zur Kenntnis genommen haben. Das ist aber nur ein Teil der Bevölkerung. Gerade die Konservativen haben das zum Teil gar nicht mitbekommen, weil ihre Fernsehsender, wo sie ihre Informationen daraus beziehen und ihre Facebook-Gruppe das Thema gar nicht behandelt haben oder wenn dann sehr parteiisch. Und die Republikaner, die offiziellen Parteivertreter, haben vor allem in der Öffentlichkeit einfach mal alles abgestritten und abgespielt. Das ist alles gar nicht so schlimm gewesen. Das sind Patrioten gewesen, die dort in dem Capital gewesen sind. Das deckt ein bisschen, dass hinter den Kulissen doch einiges gegen Trump läuft bei den Republikanern.
Ja, was bedeutet das? Ich meine, dieses Jahr haben wir ja die Midterms, die Zwischenwahlen im November, Anfang November. Was bedeutet das politisch? Also hat man das Gefühl, dass die Hearings bewegen da etwas? Demokraten sind ja schwere Bedrängnis.
Bei den Wählern hat man bis jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass das politisch etwas bedeutet. Man hat das gesehen in diesen Vorwahlen, wo Trump-Kandidaten und vom Trump unterstützte Kandidaten antreten sind. Die haben recht gut abgeschnitten, also durchzogen, die einigen nicht gut, die anderen sehr gut. Aber man hat auf jeden Fall nichts gesehen, dass die Hearings die Wähler beeinflusst hätten. Was man aber durchaus gesehen hat, ist, dass das Partei-Establishment der Republikaner gegen den Trump probiert, mobil zu machen hinter den Kulissen. Sie tun zum Beispiel Leute wie Liz Cheney, das ist eine Republikanerin aus Wyoming, die Trump hart kritisiert hat. Die hat sehr, sehr viel Geld bekommen von wichtigen konservativen Geldgebern. Also man sieht, die Republikaner probieren, den Trump ein bisschen lahmzulegen oder einige Republikaner, aber sie wissen nicht ganz genau, wie sie das machen sollen.
Ja, wie ist das eigentlich bei der Liz Cheney? Sie wird ja fast sicher abgewählt. Sie ist Abgeordnete von Wyoming. Ist das immer noch so oder hat sich für sie persönlich etwas verändert?
Nein, der Umfrage schneidet sie immer schlechter ab. Sie wird bedrängt von ihrer ehemaligen Mitarbeiterin, der Marriott Hageman, die von Trump unterstützt wird. Und man sieht dort halt auch, dass die Leute, die in der Republikanischen Partei Karriere machen, einfach immer noch zum Trump hergezogen sich fühlen, weil sie dort die Macht vermutet nach wie vor.
Machen wir ein Fazit. Sind die Anhörungen, die Hearings, jetzt mehr gewesen als irgendwie für die Galerie?
Ja, die Hoffnung besteht durchaus. Es gibt ganz viele Leute, die einen Denkprozess einsetzen, die auch sehen, dass ein Präsident eben sich nicht so verhalten, wie Trump das gemacht hat. Man hat erste Anzeichen. Es gibt Leute, die Umfragen machen, zum Beispiel in so Fokusgruppen bei Trump-Wählern. Offenbar sieht man dort langsam eine Absatzbewegung, dass sie finden, ja, vielleicht sollte Trump doch nicht mehr kandidieren. Und immerhin kann man ja davon ausgehen, dass Trump noch viel stärker unter Beobachtung stehen würde, falls er dann nochmal gewählt würde. Und wie wichtig das ist, haben wir eben bei den ersten Putschversuchen gesehen. Es sind letztlich mutige Leute gewesen, aus der Republikanischen Partei, aus dem Trumps im Umfeld, die in entscheidenden Momenten gesagt haben, nein, so machen wir das nicht und in entscheidenden Momenten nicht im Trump nachgelaufen sind. Es ist auch wichtig, dass die jetzt honoriert werden, dass in einem nächsten Mal auch wieder die Leute in der entscheidenden Funktion eben wissen, dass sie eine Funktion zu erfüllen haben und nicht einfach nur Parteigänger sind.
Das ist alles klar. Amerika, der Podcast von Tamedia zur Politik in Washington und was sie in den USA und in der Welt bewegt. Jetzt reden wir, wie versprochen, noch über die Aussenpolitik und zwar über die Ukraine.
Mehr Waffen brauche es im Kampf gegen Russland. Das fordert der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky immer wieder. Zu den wichtigsten Lieferantinnen gehören die USA. Und die schalten nun einen Gang höher. Nach einigem Zögern liefern sie der Ukraine wesentlich mehr und vor allem potentere und präzisere Waffen als bisher.
Der verheerende russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert jetzt knapp 5 Monate. Er ist zum Abnutzungskrieg geworden. Russland hat in der Ostukraine, aber auch im Süden substanzielle Bodengewinne gemacht. Aber die Russen schiessen auch mit schweren Raketen auf Ziele der ganzen Ukraine. Es gibt Opfer im ganzen Land. Die Ukrainer geben nicht auf oder der Westen liefert Waffen, immer schwerere Waffen. Aber so ein konkretes militärisches Ziel wird dem als Beobachterin nicht so ganz klar. Und darum fragen wir jetzt doch jemanden, was könnte wissen. Der pensionierte Zwei-Sterne-General Michael Repass. Er ist ein hochrangiger Militärexperte und hat ukrainische Spezialtruppen ausgebildet. Und er ist immer wieder in der Region unterwegs. Und wir haben ihn ja beide schon mal interviewt. Im März, glaube ich, war das, oder im April?
Ich im März.
Ja, ich gehe. Wir haben innerhalb von zwei Tagen haben wir beide interviewt. Du hast nicht voneinander gewusst, sie haben es dann nachlesen können. Anyway, jetzt tun wir ihm nochmal anrufen.
Good morning.
Hi, Mike. Good to see you.
Good morning. It's good to see everybody.
Thank you. It was a funny thing when we interviewed you in March, and now we're all reunited. That's great.
Yeah.
Wir lassen das Interview übrigens auf Englisch laufen und wer es genau will, übersetzt lesen, kann auf den Link im Episodenbeschreib klicken.
Now the Western countries have
provided. Ich wollte zuerst von Michael Repass wissen, trotz allen Waffenlieferungen, die da gemacht wurden, die Ukraine scheint immer noch unterlegen zu sein. Was braucht es eigentlich noch für Waffen? Was braucht es für Unterstützung?
What else is needed?
So, boy, that's a great question. That's a rather expansive discussion. I hope we'll take time to talk about it here today. First off, let me talk about artillery. In the case of artillery, Ukraine is outnumbered about 3.5 to 1. Ukraine can deliver about, at maximum rate of fire, about 5,000 rounds a day. Russia, on the other hand, because of the types of weapon systems that they have, can deliver somewhere between 20,000 and 30,000 rounds of artillery and rocket fire on a given day. So there's a quantity overmatch. And until the arrival of the long-range artillery from the NATO partners to include the U.S., they were outranged significantly. So Russia had an asymmetric capability with just conventional artillery in terms of numbers and range. Now, they still enjoy a very large overmatch in terms of numbers. So that hasn't changed significantly with the arrival of Western armaments. Ukraine in this case, needs artillery in the hundreds, not the dozens.
Der Michael Repass sagt, die Ukraine sei punkto Artillerie tatsächlich viel schlechter ausgerüstet und mit den jüngsten Lieferungen von schwerer Artillerie sei das auch nicht behoben. Es brauche Hunderte von solchen Waffen, nicht Dutzende, damit die Ukraine seine militärischen Ziele erreichen können. Und das sei die Russen ganz aus der Ukraine zu verdrängen oder auch Ziel von der NATO zu verhindern, dass Russland seine militärischen Ziele erreiche. Was mir da auffällt, die militärischen Ziele sind sehr ambitiös und sie sehr langfristig. Der Repass sagt, das könne 5 bis 10 Jahre dauern und es brauche ein unglaubliches Waffenarsenal.
Und wir haben dann gefragt, ob das überhaupt realistisch ist, ob das unglaubliche Waffenarsenal rechtzeitig in die Ukraine kommt, dass sie den Ansturm von der russischen Armee weiterhin aufhalten kann.
So, already with that artillery, the question is, can that happen in time? Will they get it fast enough?
At the current rates of delivery, the answer is partially no. And I caveat that with this statement. It turns out that the Ukrainians have been rather clever and capable with the long-range rockets that have been provided by the United States and others, the HIMARS system in particular. So it turns out with those long-range rockets that the Ukrainians are doing rather well in attacking Russian ammunition depots, headquarters, and other things that are necessary to prosecute the war. So they're starting to cut off their logistical tail, which was never that good to begin with. As we saw in the opening month of the campaign from Russia, they logistically culminated and had to withdraw their forces from the north because they couldn't sustain them. Now with these long-range artillery fires from rockets, we're finding that the precision strikes are taking out the logistical capabilities of the Russians, and they've essentially had to go into an operational pause in their main effort up in the Donbas area. So while quantity in the arrival of the quantity that I spoke about beforehand matters. It also matters that you are logistically able to sustain the rate of fire that your quantity of artillery tubes and rocket systems represent. So at the moment, I think Ukraine has done a very good job of taking down Russia's numerical superiority in artillery by attacking their depots.
Michael Ripa hat geantwortet, dass der Westen die Waffen eigentlich nicht schnell genug liefert, seiner Ansicht nach. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass das nur ein Teil von der Antwort sei und er hat das am Beispiel von modernen Raketenwerfern erklärt. Die Ukrainer haben die ab dem Mai und Juni bekommen und sie haben damit sehr erfolgreich russische Waffendepots und Nachschubwege angegriffen, die vorher gar nicht im Bereich waren, wo sie mit ihren Waffen haben können erreichen. Und mit dem haben es die Ukrainer geschafft, die russische Übermacht ein bisschen zu relativieren, weil die Logistik war immer der Schwachpunkt der Russen in diesem Krieg. Wegen dem ist schon der Angriff auf Kiew gescheitert und laut Michael Ripas kommen wegen dem jetzt auch die russischen Truppen im Donbass nicht voran.
Als nächstes habe ich die grausame Arithmetik des Krieges angesprochen, weil mehr Waffen bedeuten halt mehr Opfer. Und ich wollte von Mike Ripas wissen, wann wird der Krieg eigentlich zu kostspielig?
Now, many more weapons are needed in this war, it seems. But more weapons, and that's the horrible arithmetic of a war, means more dead people. And at what time does this war become too costly, costing too many Ukrainian lives?
Depends on your perspective, once again. I mean, if you're Ukrainian, my impression of the Ukrainians is they'll fight to the last Ukrainian that has a weapon in his or her hands. They have no inclination to surrender to Russians. Look, if Ukraine capitulates to the Russians, Ukraine is a nation that ceases to exist. They lose their identity. Everywhere that Russia is occupied, they've stripped out the means of economy. They've stripped out the means of communication. They've replaced all Ukrainian culture with Russian icons and Russian culture. So this is an existential threat that will not go away on the Ukrainian side whatsoever.
Das sei an den Ukrainerinnen und Ukrainer, das zu bestimmen, wenn der Krieg zu kostspielig werden, sagt Mike Ripas, und die zeigen keine Anzeichen aufzugeben, und wenn sie würden aufgeben, würde die Ukraine eigentlich völlig vernichtet und die existenzielle Gefahr bleibe, sagt Ripas, und das ist eigentlich eine Standardantwort in Washington. Auch die US-Regierung sagt, man unterstütze die Ukraine so lange, wie sie bereit sind zu kämpfen, wie das auch Mike Ripas im Interview hat gesagt.
Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass auch auf der russischen Seite Schwächen rum sind. Das Regime sitzt nicht unbedingt so fest im Sattel, wie man das aus unserer Sicht manchmal das Gefühl hat. Auch in Russland gibt es eine Wirtschaftskrise, auch in Russland gibt es eine soziale Krise, auch in Russland sterben sehr viele Soldaten. Und wo in dieser Gleichung dann irgendwann ein Moment eintritt, wo die eine oder die andere Seite sagt, jetzt probieren wir nicht mehr vorwärts zu kommen, sondern jetzt geht das Ganze in so einen Frozen-Konflikt über, das ist mir nicht so klar.
Ja, und mir ist noch aufgefallen, es ist einfach extrem schwierig, über die Kosten von diesem Krieg zu reden. Oder? Und ja, reden wir doch noch schnell über die Kosten. Und zwar Menschenleben. Da haben wir kurz darüber geredet. Keine wirklich befriedigende Antwort bekommen. Und aber auch die ökonomischen Kosten. Oder? Der Präsident Zelensky hat die Kosten von der Verteidigung von der Ukraine auf 5 Milliarden Dollar pro Monat geschätzt. Die Kosten bedeuten aber auch einen Gewinn. Oder? Wenn man den Krieg unterstützt, es gibt eine Ökonomie von einem Krieg, und darum die Frage, wer profitiert eigentlich von diesem Krieg, Fabian?
In erster Linie scheint es so schwer, uns das Fall zu sagen, Russland zu sein im Moment. Die Rohstoffpreise sind sehr hoch. Russland ist einer der wichtigsten Rohstoffproduzenten. Dann sehen wir natürlich, Energiehändler verdienen, Rohstoffhändler verdienen, die Waffenindustrie verdient. Und etwas, was mir nicht klar war vor dem Gespräch mit dem Mike Repass, das haben wir im Ausschnitt, den wir im Podcast haben, nicht gehört. Aber er hat auch gesagt, die Logistikbranche springt jetzt auf und probiert, die Versorgung von der Ukraine zu verbessern, damit die Waffen und all das Material aus dem Westen auch ankommt. Und dort scheinen die grossen westlichen Logistikfirmen reinzugehen und auch die werden da gut verdienen. Mit
und wer zahlt eigentlich die Rechnung?
Das ist offensichtlich die Bevölkerung von der Ukraine. Ja. Sie zahlen das mit ihrem Menschenleben, ja. Sie zahlen mit ihrem Leben, sie zahlen das mit Armut, mit einer jahrzehntelangen Perspektivlosigkeit potenziell. Wenn wir den Kreis aber ein bisschen weiterziehen, natürlich nicht nur finanziell zahlen die Steuerzahler in den USA und in Europa bis jetzt die Rechnung. Alles, was in die Ukraine geliefert wird, an Waffen, an Material, wird auf Pump geliefert. Über sogenannte Kriegskredite. Es steht aber außer Frage, dass die Ukraine das je zurückzahlen können. Das Land ist weitgehend zerstört. Die werden das Geld brauchen, um das Land selber wieder aufzubauen. Vielleicht der Vergleich. Afghanistan-Krieg hat die USA im teuersten Jahr 11 Milliarden Dollar gekostet. Und in der Ukraine sind bis jetzt 8 Milliarden ausgegeben worden von den USA. Aber sie haben bereits 54 Milliarden Kredit gesprochen. Ja. Das gibt uns eine kleine Grössenordnung vom Engagement, wo da rum ist und den Kosten, die da rum sind. Die Konsumenten in Europa und auf der ganzen Welt zahlen die Rechnung auch über höhere Gas-, Strom- und Essenspreise. Und nicht vergessen darf man, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr Schlagziele geben. Einer von den höchsten Preiszahlen Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern, die der Hungerschwelle leben, für die ist es existenzielle Frage, wenn das Essen 10%, 15%, 20% mehr kostet. Es ist vorhersehbar, absehbar, dass es wird grössere Hungersnöte wieder geben, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, möglicherweise auch in Asien.
Machen wir doch da mal einen Punkt unter das Thema. Und schwenken ganz am Schluss zurück nach Washington. Morgen ist nämlich das letzte Hearing zum 6. Januar. Bist eigentlich du im Raum? Bist du dort anwesend sein? Bist du akkreditiert?
Ich hoffe sehr, die Akkreditierung läuft. Das Interesse ist natürlich riesig an so einem Primetime-Hearing und ich hoffe, dass die Plätze vergeben, daran sich erinnern, dass ich auch die letzten paar Mal im Saal war und fleissig darüber berichtet habe und darum einen kleinen Bonus habe, wenn es um die neuen Akkreditierungen jetzt geht.
Wir sind gespannt, darüber zu lesen von dir, Fabian. Das ist «Alles klar, Amerika» war der USA-Podcast von Tamedia. Im August gibt es die nächste Folge und wir hören uns dann. So lang.
Ciao zusammen.